Zukunft Regionalbank. Experten, Einblicke, Lösungen. Der Regionalbanken-Podcast von Simon Kocher mit Steffen Ulitzka.
Die letzten Jahre insgesamt ist ein sehr dynamisches Umfeld, gesamtwirtschaftlich im Bankenmarkt. Von daher freue ich mich heute sehr, einen besonderen Gast heute mit dabei zu haben, der verschiedene Perspektiven mit reinbringen kann. Sowohl was es heißt, eine Volksbank von klein groß zu machen, als auch danach in vielen verschiedenen Bereichen aktiv zu sein und eine Perspektive mit reinzugeben. Von daher heute das Thema Perspektivwechsel und darüber freue ich mich sehr zu sprechen mit Markus Dauber. Markus, stell dich gerne vor.
Ja, vielen Dank, Steffen. Danke für die Möglichkeit, hier beim Podcast mit dabei zu sein. Wir kennen uns ja schon lange und wir beide natürlich persönlich, aber Simon Kucher natürlich auch jetzt schon seit über 20 Jahren, wo ich mit eurem Team im Banking, im Regionalbanking zusammenarbeiten darf. Heute immer noch als Senior Advisor mit dabei sein darf. Das freut mich besonders, dass die Beziehung auch nach meiner aktiven Bankzeit so gut gehalten hat. Und du hast gesagt, ja, Banken groß machen, das waren insbesondere die Volksbanken, bei denen ich meine berufliche Karriere eigentlich als Schüler schon begonnen habe und dann über zwei Stationen in Marburg, die heutige Volksbank Mittelhessen ist das, damals war das noch die Marburger Banken, Vorgängerinstitut, die ersten Karrierestufen nach dem Studium bewältigen konnte. Und dann seit 2005 in der Volksbank Offenburg, später hieß sie Volksbank in der Ortenau, heute heißt sie Volksbank die Gestalterbank. Ja, letztendlich dort einen Weg gestalten konnte, auch als Vorstandsvorsitzender über 10 Jahre lang, ja, der zur drittgrößten Volksbank in Deutschland dann geführt hat. Und ich glaube, mit diesen Besonderheiten, die wir aufgebaut haben, ist die Bank auch über die Region hinaus ganz gut vernetzt und auch ganz gut bekannt geworden.
Jetzt hast du gerade schon die Besonderheiten so ein bisschen angesprochen, war tatsächlich auch mit einer, ich sag mal, der Aufhänger auch für unsere Zusammenarbeit. Wir arbeiten hier mal ganz gern mit den Banken auch zusammen, die, ich sag mal, nicht einfach nur, sag mal, den Status quo abwarten und mal gucken, was passiert, sondern die ein bisschen weiter vorausschauen, strategischer denken. Das habt ihr damals im Institut auch sehr viel gemacht und euch dadurch auch durchaus, ich sag mal, deutschlandweit ausgezeichnet. Magst du da gerne noch ein bisschen drauf eingehen?
Ja, ich glaube, was die Bank und die gemeinsame Arbeit in der Zeit ausgeprägt hat, ist, dass wir eigentlich immer sehr versucht haben, chancenorientiert zu denken. Und das in allen Geschäftsfeldern. Auch heute hört man ja bei den ehemaligen Kollegen oftmals das Thema, dass wir natürlich so viele Herausforderungen haben, so viele Probleme haben an der Stelle. Das ist eigentlich, wenn man das so jetzt über 35 Jahre lang beobachtet hat, eigentlich immer wieder mal der Fall gewesen. Ich muss aber aus heutiger Perspektive und jetzt eben auch als Unternehmer, der auf der anderen Seite, sage ich mal, aus Kundensicht jetzt sehr, sehr stark auf das Regionalbanking schaut, sagen, es gab aber auch noch nie so viele Chancen. Und bei dieser Transformation der Realwirtschaft, des Mittelstandes da draußen mitzuwirken, aus einer Perspektive einer starken mittelständischen Genossenschaftsbank, gilt für die Sparkassen aber genauso, ist eigentlich eine sehr, sehr faszinierende und sehr positive Aufgabe. Und man kann an vielen Stellen Rezession hin oder her, wirtschaftliches Umfeld hin oder her, so viel Positives für die Region gestalten, ja, dass man sich das eigentlich wünscht und daraus dann auch Kraft und Energie entsteht, die dann auch das eigene Haus, die eigene Mitarbeiterschaft voranbringen und einen natürlich auch selbst bereichert, einfach weil es eine sinnvolle Aufgabe ist, in der Region so ein Nukleus, ja, sag mal, der positiven Transformation der Wirtschaft, der Gesellschaft zu sein und dort seinen Beitrag leisten zu können.
Du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Transformation der Wirtschaft ist natürlich ein sehr, sehr großes Thema. Ehrlicherweise, wenn wir jetzt so die letzten Jahre uns anschauen, ich sag mal, die deutsche Wirtschaft tut sich ja sehr, sehr schwer im Moment. Ne? Wir kommen praktisch in einen gewissen Stagnationsmodus rein. Jetzt wird viel daran gearbeitet, dass wir auch wieder in Richtung Wachstums kommen. Was ist so deine Perspektive darauf? Was können Regionalbanken tun? A, wie können sie sich darauf einstellen? Aber B, was können sie selber beitragen dazu, dass wir da wieder in die richtige Richtung kommen?
Gut, ich meine, Banken sind dazu da, um Transformation zu betreiben. Das ist unsere volkswirtschaftliche Aufgabe, dass wir im Prinzip mit unseren Skills im weitesten Sinne und einer der Möglichkeiten ist natürlich das Thema Finanzierung, aber es gibt auch noch ganz, ganz andere Skills, die wir vielleicht mit einbringen können und vielleicht so in der Wertschöpfungskette auch mal ein bisschen früher ansetzen können, um am Ende des Tages dann auch Investitionen überhaupt ermöglichen zu können. Transformation, in der Tat, große Aufgabe an der Stelle. Natürlich fällt einem sofort ein das Thema digitale Transformation, aber auch das Thema nachhaltige Transformation ist lange noch nicht vom Tisch an der Stelle. Ich glaube, das ist eine Menschheitsaufgabe, wo man seine Rolle finden kann. Man kann aber, sage ich mal, auch durchaus Wirtschaftsförderungsthemen in die Region bringen. Ich denke mal an Startup-Initiativen, junge Unternehmen, Innovation, Technologietransformation zu betreiben, Transformation zwischen Hochschule und Realwirtschaft zu initiieren. Und an vielen Stellen haben eigentlich, insbesondere vielleicht sogar die Genossenschaftsbanken, Sparkassen in ähnlicher Form, aber sage ich von der Gründungsurkunde, vom Gründungsauftrag her, tatsächlich Genossenschaften zunächst mal den Urauftrag letztendlich, diese Transformation anzuschieben und dann möglicherweise in einem nächsten oder übernächsten Schritt eben auch finanziell zu begleiten mit den verschiedenen Finanzierungsmöglichkeiten, die in der Realwirtschaft dann gebraucht werden.
Ja. Vielleicht den Part noch kurz abzurunden. Du hast gerade viele verschiedene Themen angesprochen, digitale Transformation, nachhaltige Transformation. Jetzt ist es ja auch so, dass du in den Themenfeldern ebenfalls aktiv bist, nochmal eine spezielle Perspektive mit hast. Könntest du das vielleicht auch nochmal kurz mit reinbringen, zu sagen, was du da in den letzten Jahren getan hast, was sich da auch nochmal auszeichnet?
Ja gut, ich bin jetzt heute als Angel-Investor einerseits, aber auch als Senior-Advisor für viele Unternehmen in unterschiedlichen Reifegraden mit unterwegs. Sehr junge Unternehmen, die sich mit künstlicher Intelligenz, mit Lösungen, mit Prozessoptimierung beschäftigen. Und auch da sagen wir, es geht eigentlich eher um das Thema Effizienzgewinnung. Es geht gar nicht um die Technologie als solches. Wenn Robotics hilft, wenn künstliche Intelligenz hilft, wenn Software hilft, dann ist das natürlich sinnvoll. Aber der Uranlass ist natürlich, Effizienz zu produzieren, effiziente Organisationen zu produzieren auf der einen Seite, also eher so die Innenperspektive zu optimieren. Die andere Seite ist natürlich auch neue Kundennutzen zu stiften und Differenzierung auf der Kundenseite zu generieren. Ne? Gerade Technologie wird heute sehr, sehr stark unter den Kostengesichtspunkten gesehen, Kostenreduktion, was intuitiv, sage ich mal sofort, eher mit einem Rückzugsposition, mit Personalabbau, möglicherweise auch mit etwas negativen Gedanken oder Ängsten verbunden ist. Mein Fokus ist aber sehr, sehr stark darauf, eher Kundennutzen zu stiften, ne? Und letztendlich damit auch natürlich eine Differenzierung im Markt und wieder neues Wachstum auch zu generieren. Und das kann man sehr gut mit Plattformökonomien und den heute zur Verfügung stehenden sehr einfach zu integrieren Technologien.
Was würdest du sagen, wie stehen dort Regionalbanken gerade in dem Kontext? Nutzen die das schon viel oder sind die dann noch eher so am Anfang oder was ist so dein Blick darauf?
Es gibt vereinzelte Banken, die da tatsächlich auch mutig vorangehen, Dinge auch ausprobieren, mit Bots arbeiten, teilweise Avatare ausprobieren. Ich glaube, es ist noch kein Alltagsinstrument an der Stelle. Also man schaut noch ein Stück weit, inwiefern kann man sich auf diese Technologie verlassen. Das ist auch sinnvoll, sage ich mal, dort erstmal Erfahrungen aufzubauen, Skills aufzubauen im Unternehmen. Denn wir haben es natürlich als Finanzindustrie mit einer besonderen Position zu tun. Und die Dinge, die wir dort, sage ich mal, technologisch in Gang setzen müssen, natürlich, sag mal, sowohl der Regulatorik standhalten, als auch, sage ich mal, IT-Sicherheitsthemen. Verlässlichkeit ist das größte Thema. Stabilität in der Finanzwirtschaft, das ist ja das Wichtigste, auf das wir achten müssen und die Institute achten müssen. Also von der Seite ist man auf dem Weg an der Stelle, man ist sehr interessiert. Wir hatten vor kurzem mit einem der Fintechs, die ich da begleite, auch ein Fintech-Forum. Das war sehr gut besucht, man hat eine sehr gute Resonanz und man spürt sozusagen das Interesse der Menschen, diese Technologie auch nutzen und auch in Produktivität oder auch in Kundennutzen um zu münzen und letztendlich dort auch voranzukommen. Und ich glaube, die Banken sind da auf einem ganz guten Weg. Wie immer könnte man sich mehr Dynamik wünschen, gar keine Frage. Aber ich glaube, das ist ein Stück weit, sage ich mal, auch branchenspezifisch hier doch sehr vorsichtig vorzugehen. Aber ich glaube, das kommt.
Ja, ich sehe tatsächlich, wenn ich so die Gespräche auch mit den verschiedenen Banken und auch Bankvorständen führe, sehe ich so ein bisschen zwei Lager. Es gibt zum einen die sehr, vielleicht auch aus persönlichen Interessen, sehr begeistert an dem Thema dabei sind. Da ist es fast schon so dieses Thema, dass man Angst hat, irgendwas zu verpassen. Da will man auch vorne mit dabei sein. So dieses klassische Neudeutsch Fear of Missing Out. Ne? Man sagt so hier, da gibt es ja so die eine oder andere Bank, die das tut. Aber tatsächlich auf der anderen Seite sehe ich gerade auch in den ich sag mal, Mannschaften der jeweiligen Banken schon eine gehörige Skepsis, was das Thema angeht. Also durchaus auch Ängste zu sagen, ja, gerade wenn man sich auch die Studien anschaut, die dann dazu sprechen, welche Jobs werden potenziell durch KI beeinflusst, ersetzt etc., ist die Finanzindustrie häufig oben mit dabei, gerade alles das, was vielleicht nicht direkt marktnah ist. Von daher durchaus auch da mal die Frage, was würdest du sagen, wird aus deiner Sicht das ganze Thema wirklich die Banken so sehr umkrempeln an der Stelle oder ist es eher ein Instrument, was helfen wird, um dort erfolgreicher zu sein?
Auch da ist letztendlich technischer Fortschritt ist immer eine Frage, in welchen Kontext stelle ich das Ganze. Und wenn ich das sozusagen in einen positiven Kontext, in einen Wachstumskontext stelle, löst das deutlich weniger Ängste und Bedenken aus, als wenn ich das sozusagen in einen Rationalisierungs- oder Abbaukontext stelle. Von der Seite sind Verantwortliche in Banken, aber auch in Unternehmen gut daran beraten, positive Energie und positive Gedanken in die Unternehmenskultur, in die Strategie zu bringen. Ambitionierte Ziele oder hier unser gemeinsamer Bekannter Hermann Simon hat immer gesagt, sehr ambitiöse Ziele sich zu setzen dabei. Also wirklich voranzukommen, wirklich Strukturen voranzubringen an der Stelle. Und in diesen positiven, wachstumsorientierten Unternehmen ja, interessieren sich Menschen eigentlich dafür, wie kann ich das gut schaffen? Und dann sind sie viel offener für Technologie, für Technologietransfer, wie wenn sie befürchten müssen, letztendlich ja eher in Abbausituationen zu kommen, ersetzt zu werden durch die Maschinen. Dann sind die Bedenken sehr, sehr viel größer. Am Ende des Tages, sage ich mal, ist das, ich vergleiche das immer gern, das ist wie ein Sandkorn sozusagen, was in der Muschel zu einer Perle reifen kann, was das Thema der eigenen Unternehmenskultur und wie gesagt dieser positiven Energie anbelangt. Und das ist auch die Hauptaufgabe, die man eigentlich als CEO hat, sage ich mal, diesen Optimismus, sage ich mal, und diese positive Energie in die Mannschaft zu tragen und damit eben auch Transformationserfordernisse zum Beispiel struktureller Art oder technologischer Art dann auch in diesen positiven Kontext zu stellen. Und dann ist meine langjährige Erfahrung, das mögen die Menschen. Und dann gehen die auch mit und das bekommt eine Eigendynamik und bekommt tatsächlich, sage ich mal, auch eine positive Energie, die dann aus der Mannschaft zu dieser Transformation und zu einem sich selbst beschleunigenden Prozess wird am Ende des Tages.
Um das vielleicht mal runterzubrechen auf ein ganz konkretes Beispiel. Wir sehen ja auch, was so das Thema angeht, ich sag mal, örtliche Präsenz von Regionalbanken. Eine sehr, sehr unterschiedliche Strategie. Ne? Es gibt viele Banken, die fahren dann tatsächlich, wie du auch schon gesagt hast, so eine Art Effizienzstrategie. Ich versuche halt, ja, ich baue Filialen ab, ich ziehe mich aus der Fläche zurück und ja, irgendwo habe ich halt auch nochmal eine Webseite, auf der ich was machen kann. Es gibt ein Online-Banking. Tatsächlich sehe ich da aber auch so ein gewisses Risiko, dass da Regionalbanken in so eine Falle reinlaufen, sich irgendwann selber abzuschaffen. Und ich sage mal, ja, Kundenverhalten hat sich verändert. Kundenverhalten ist vielleicht nicht mehr so sehr in den Filialen, wie es heute ist, aber trotzdem ist ja schon der Bedarf für das, was so eine Regionalbank macht, irgendwo da. Was würdest du sagen, was macht Sinn? Ist jetzt das Thema zum Beispiel der digitale Kanal von der Regionalbank, ist das was, wo man sagen muss, ja gut, der ist einfach irgendwie da und trotzdem ist das der Hauptfokus immer noch in der Geschäftsstelle oder ist das eher was, was sich vereinen wird oder wird das Digitale mehr in den Fokus sein? Was ist da deine Perspektive drauf?
Ich glaube, wir haben ja da schon eine große Strukturveränderung hinter uns. Also ich muss mich mal erinnern, aber als ich in die Ausbildung oder nach dem Studium war, hatten wir, glaube ich, 4.500 Banken in Deutschland an der Stelle. Heute sind es, glaube ich, noch 1.700. Also von der Seite sind ja enorme, sage ich mal, allein selbstständige Institute verschwunden, über Fusionen und so weiter gegangen. Bei den Filialen ist der große Hype aus meiner Sicht auch rum. Das heißt, auch dort haben die sich in den letzten Jahren 50-60% die Anzahl der Filialen reduziert. Also strukturell ist da schon einiges passiert. Jetzt ist die Frage, macht man diese Strukturwandel, macht man das sozusagen an Standorten fest an der Stelle oder geht es nicht eigentlich im Kern um was ganz anderes? Es geht nämlich aus meiner Sicht eher um das Thema, habe ich sozusagen eine Vertrauensposition. Und was bedingt letztendlich Vertrauen in diesem Bankgeschäft? Und Vertrauen entsteht ja bei Menschen durch verschiedene Faktoren. Ne? Also ich brauche unter anderem, sage ich mal, wiederkehrende Erlebnisse damit. Ich muss irgendwie mal was miteinander durchgestanden haben, auch eine Herausforderung durchgestanden haben. Das schärft sozusagen mein Vertrauen oder lässt sich Vertrauen über eine Zeit entwickeln. Jetzt als Geschäftspartner hat man unterschiedliche Vertrauensebenen an der Stelle. Man hat vielleicht ein funktionales Vertrauen. Ja, ich glaube, meine Bank kann das gut. Die machen das schon richtig an der Stelle. Es hat aber vielleicht, sage ich mal, auch so was wie Vertrautheit, also eine persönliche Verbundenheit. Und ich glaube, da müssen insbesondere mittelständische Banken, Regionalbanken sehr darauf achten, dass diese Verbundenheit und diese Vertrautheit nicht verloren geht. Filiale hin oder her. Ich kann auch Vertrautheit schaffen in einer Teams-Konferenz, wenn ich grundsätzlich gemeinsame Erlebnisse habe, wenn ich Dinge miteinander bewältigt habe. Und da würde ich sehr, sehr viel mehr drauf achten, sind denn überhaupt die Menschen noch nah an den Menschen? Filiale hin oder her. Ich glaube, das ist gar nicht so die entscheidende Frage. Und im Zuge der Digitalisierung ist das natürlich auch ein Stück weit gerade die Herausforderung. Ja, wie schaffe ich es denn sozusagen trotz Digitalisierung diese Vertrautheit und diese Verbundenheit auch beizubehalten?
Ich glaube, das kann ich auch nur unterschreiben, weil wir messen das ja auch immer viel. Und tatsächlich ist es so, dass wir sehen, dass Kunden von ihrer Art her deutlich weniger an den Thema hängen zu sagen, so egal, was der Kanal eigentlich ist, ich habe ein Problem, dafür brauche ich Hilfe. Das ist eigentlich der entscheidende Faktor. Wird mir geholfen, wenn ich ein Thema habe, spüre ich das, wenn ich mir über irgendwas Gedanken mache, dass meine Bank dann für mich da ist. Das ist eigentlich mit der entscheidende Faktor ist. Und deswegen ist das, glaube ich, schon richtig, dass es da gar nicht so sehr darauf ankommt, ob ich das jetzt, wo ich das jetzt mache oder ob ich es nicht halt auch digital mache. Ich muss es halt nur machen. Und das ist was, wo wir tatsächlich sehen, dass das tatsächlich schon ein bisschen verloren gegangen ist in den letzten Jahren. Also wir sehen schon, dass immer mehr man in den Modus reinkommt, dass Kunden keine entsprechende zugeordnete Betreuung mehr haben. Wir sehen immer mehr, dass tatsächlich auch in dem Gesamtbereich, man sieht, dass wirklich nur, ich sag mal, 20% wirklich einen Kontakt haben, 80% sind so unter ferner Liefen, da wird mal so geschaut, ob mal irgendwann mal Kontakt ist, eher reaktiv. Das ist natürlich ein Modell, wo man auch sagt, wenn es der Kunde dann nicht mehr spürt, wird es irgendwann schwierig. Ne? Ja. Und von daher auch da so ein bisschen gern mal so deine Perspektive drauf, wenn ich jetzt als Bank versuche, da was dran zu verändern und zu sagen, ich will diese Nähe schaffen, ich will da immer noch in der Breite mit den Kunden interagieren. Wo würde ich dann am besten ansetzen? Mache ich das bei meinen Beratern, dass ich die umerziehen muss, dass sie anders vorgehen soll? Mache ich das in der Steuerung? Mache ich das vielleicht auch über die, keine Ahnung, Omnikanalmanagement beispielsweise, wo ich dann vorgehe und darüber das steuere? Was wäre so deine Perspektive? Wo wäre ein Ansatzpunkt?
Gut, ich glaube, jede Herangehensweise hat natürlich erstmal, sage ich mal, seine kognitive Berechtigung, gar keine Frage. Der Trend der letzten Jahre war ja sehr stark zu versuchen, über datenbasiertes Marketing, datenbasierter Vertrieb letztendlich Effizienzen zu schaffen und im Prinzip ein Stück weit zielgenauer im Prinzip auch Ansprachen zu tätigen. Das liegt natürlich auch ein Stück weit dran, weil viele Produktbereiche, sage ich mal, auch ganz, ganz geringe Margen haben. Also insbesondere da, wo wir sehr große Datenmengen haben, also im breiten Retail-Geschäft, sind natürlich die einzelnen Produkte nur begrenzt deckungsbeitragsfähig und rechtfertigen rein betriebswirtschaftlich überhaupt eine Aktivität, denn letztendlich die Aktivität als solches oftmals schon defizitär ist. Das heißt, das ist so diese Betrachtung, kann ich das denn überhaupt über datenbasiertes Marketing vorantreiben? Mit Sicherheit kann man das verbessern an der Stelle. Aber da, wo wir eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht haben, ist eigentlich die Orchestrierung der Kanäle. Also wie spielen eigentlich diese verschiedenen Möglichkeiten, mit dem Kunden zu interagieren, wie spielen die eigentlich ineinander? Und habe ich dort, sage ich mal, tatsächlich einen Plan und habe ich dort auch einen Erfahrungswert aufgebaut, was in vielen Banken zunächst mal passieren muss, um genau diese Orchestrationsfunktion auch zu optimieren dabei. Und dann eben möglicherweise auch über Bündel. Ne? Wir haben ja sehr lange Hausbanküberlegungen miteinander realisiert und das letztendlich zu Produktbündeln und Nutzenbündeln, das dann ja auch ausdifferenziert und letztendlich auch in Vertrieb und an die Kunden gebracht. Und dann kommt man zu ganz anderen Ergebnissen dabei. Und das ist tatsächlich, sage ich mal, auch ein Know-how, was ihr ja exzellent aufgebaut habt in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, kann ich es ja jetzt schon beobachten. Und was natürlich durch die Möglichkeiten der Digitalisierung jetzt nochmal ein ganz anderes Level auch erreichen kann. Stichwort natürlich KI, natürlich diese Mustererkennung, natürlich, sage ich mal, noch zielgruppengerichteter unterwegs zu sein. Und von der Seite ist das ein guter Weg, wenn man jetzt omnikanal denkt, was eine große Herausforderung ist, ein großes Wort an der Stelle, wo man sagt, wo gibt es da eigentlich Parallelen in der sonstigen Welt da draußen, das zu professionalisieren, das ist ohne Zweifel, sage ich mal, ein großes To-Do. Aber nochmal, ich habe eingangs von Chancen gesprochen. Das ist eine Riesenchance, wenn man sich in diese Themen einarbeitet, das professionalisiert, möglicherweise mit euch oder mit eigenen Teams, wo man tatsächlich Marktdifferenzierung, Nutzendifferenzierung und auch dann am Ende des Tages wirtschaftliche Differenzierung und Erfolg produzieren kann.
Ja. Ich meine, das sehe ich tatsächlich auch in den Marketing- und Vertriebsexzellenzprojekten, die wir dann auch machen und begleiten, dass es häufig ganz, ganz vorne anfängt, teilweise auch allein in der strukturellen Aufbau. Ne? Also, dass ich dann einen Verantwortlichen dafür habe, der dann das managt, was in der Filiale stattfindet, dann habe ich einen anderen, der sich darum kümmert, was beispielsweise im Online-Banking passiert und dann habe ich noch einen dritten, der einfach nur die allgemeine Website betreut und keiner von denen redet irgendwie sinnvoll miteinander, dass dann bei einem Kunden beispielsweise im Online-Banking eine Kampagne zu Thema A ausgespielt wird, aber der Berater weiß gar nichts davon und dann kommt er zum Gespräch und die Verzahnung kommt überhaupt nicht hin. Und dann habe ich natürlich auch null Transparenz darüber, ob das jetzt gerade effektiv ist, was ich da mache oder ob das komplett am Kundenbedarf vorbeigeht, ob sich das überhaupt rechnet, was ich da tue. Deswegen, das kann ich schon sehr unterschreiben, dass es da wirklich auf so eine Verzahnung ankommt, das zusammenzubringen. Und das, ich sag mal, wirklich ganzheitlich zu betrachten. Ich weiß, ihr hattet irgendwann mal das auch bei euch gemacht, dass ihr mal wirklich geschaut habt, den Return on Investment, also wirklich mal messbar, greifbar zu machen. Es war, wenn ich mich recht erinnere, gar nicht so einfach. Kannst du das vielleicht nochmal so ein bisschen...
Ja, war gar nicht so einfach, sage ich mal. War eine Lernkurve. Man muss tatsächlich mit A-B-Testing auch vorgehen an der Stelle, um das auch differenzieren und auch messen zu können. Aber wenn ich mich an das Projekt richtig erinnere, damals, wir konnten tatsächlich im Faktor 8 bis 10, je nach Produktkategorie, Effizienzen generieren. Ob dann die Kampagne in Summe oder diese Maßnahmen in Summe dann profitabel ist, ist eine ganz andere Frage, denn es kann sein, dass weder die eine noch die andere unterm Strich profitabel ist, aber man kann sozusagen durch eine Optimierung und durch ein Lernen der Orchestrierung der Kanäle, sag ich mal, doch erhebliche Fortschritte, also wirklich im Faktor X generieren dabei. Das, was du sagst, sag ich mal, dass die verschiedenen Kanäle aus unterschiedlichen Richtungen schlecht abgestimmt sind, ist ein typisches Phänomen tatsächlich für Organisationen, die sehr stark übers Organigramm kommen dabei. Das heißt also, das ist ein Resultat sozusagen von Containern, die irgendwo im Organigramm angelegt werden. Das eine ist der Privatkunden, die Privatkundenbank oder die Marktverantwortliche, das andere ist eine technische solche Einheit meistens aus dem Marketing, aus der Vertriebssteuerung kommen und die versuchen sozusagen irgendwie gemeinsam auf den Kunden zu kommen. Man kann daraus eigentlich sofort ableiten, dass eine fehlende Kundenzentrierung das Kernproblem ist. Also man denkt sozusagen aus der Organisation an den Markt und man denkt sozusagen nicht vom Kunden in die Organisation. Und das ist ein typisches Phänomen, sage ich mal, von Organisationen, die sehr hierarchisch und das Organigramm in den Mittelpunkt ihrer Abläufe stellen. Statt sozusagen wie heute in der agilen Welt eher über Wertschöpfungsteams nachzudenken, Interdisziplinarität zu schaffen und diese Funktion, diese Skills in einer Organisationseinheit und wenn es eine virtuelle Organisationseinheit ist, abzubilden. Aber das Verständnis sozusagen der Gemeinsamkeit dieser verschiedenen Skills als Kundennutzenstifter in einer kundenzentrierten Organisation abzubilden. Und da haben viele Banken, aber auch viele andere Unternehmen noch große Herausforderungen. Ich habe von Chancen gesprochen. Man möge sich vorstellen, man bekommt vielleicht auch durch den Podcast eine kleine Anregung, man kann das in Chancen drehen. Riesenchancen.
Ja, also tatsächlich gerade der Punkt Kundenzentrierung ist immer so ein schönes Stichwort. Es wird also gefühlt, jeder schreibt sich das vorne drauf. Also ich kenne keine Volksbank oder Sparkasse, wenn man die fragen würde, seien die kundenzentriert? Nee, sind wir nicht. Also wir fokussieren uns nur auf uns selber. Aber tatsächlich, wenn man dann eine Ebene tiefer geht und sich dann mal anschaut, ja, wie sind denn zum Beispiel tatsächlich Strukturen aufgebaut? Was steht auf Zielkarten drauf? Was passiert eigentlich? Da steht dann auf einmal der Kunde nur ganz weit hinten. Da ist dann irgendwo sehr, ich mache halt Striche zählen und so weiter und so fort. Also ich glaube, da ist tatsächlich noch sehr viel Bedarf, das auch voranzubringen. Und da sehe ich auch einfach sehr, sehr krasse Unterschiede zwischen verschiedensten Häusern. Also es gibt manche, die es wirklich leben, andere, die leben es gar nicht. Ich sag mal jetzt ein bisschen provokant gesprochen, was würdest du sagen, die Häuser, die, ich sag mal, noch nicht verstanden haben, dass Kundenzentrierung ein Thema ist, als Regionalbank ehrlicherweise, wie lange gibt es die noch?
Ja gut, ich meine letztendlich ist das ein stabiler Sektor und Gott sei Dank auch ein nachhaltiger Sektor, der nicht mal eben so ausradiert wird an der Stelle. Aber es geht in der Tat schon los. Ist das jetzt ein Buzzword für mich oder habe ich mir tatsächlich mit meiner Mannschaft mal Gedanken gemacht, was ist eigentlich Kundenzentrierung? Und um da vielleicht eine Gedankenspur jetzt mitzugeben an der Stelle. Menschen sind ja rein biologisch darauf ausgerichtet, Energie zu sparen. Also unsere gesamte Kybernetik ist darauf ausgerichtet, einen energiesparenden Haushalt zu haben. Und so ist das im Kundengeschäft auch. Also dieses Thema, wie kann ich es dem Kunden energiesparend ermöglichen, Lösungen zu finden. Also dieses Thema Kundennutzenzentrierung hat erstmal etwas mit Energiesparen zu tun, im weitesten Sinne, Dinge zu erleichtern. Ne? Also das heißt, ich muss sozusagen vom Kundennutzen aus denken und fragen, wie kann ich das so leicht machen, dass es im Prinzip ihnen eigentlich nur einen Fingerschnipp kostet an der Stelle. Und die zweite Dimension, die wir immer betrachtet haben, ist das Thema situative Relevanz. Es nutzt also auch nicht sozusagen permanent mit irgendeinem Kunden nutzen, wo der gar kein Problem hat, auf die Leute zuzugehen. Du musst diese Situation erkennen. Und diese situative Relevanz bedingt oftmals, weil wir eben in der Finanzindustrie sind und rein volkswirtschaftlich im tertiären Sektor sind, also hinter der Realwirtschaft stehen, dass ich eine Verknüpfung und eine Kenntnis der realwirtschaftlichen, dem echten Leben entsprechenden Lebenssituationen mitbekomme an der Stelle. Und das wiederum bedingt, dass ich an dem Kunden dran bin, eine Vertrautheit habe, weiß, in welcher Situation sich der Kunde zumindest in den finanzrelevanten Themen befindet. Und dazu brauche ich im Prinzip diese Verknüpfung. Und dann eben Technologie einzusetzen, um eben sehr einfach, sehr energiesparend aus Sicht des Kunden situativ, nämlich rund um die Uhr und an der Position, wo ich bin. Und da spielen alle Technologien von Mobile, Digitalisierung, Telefonie und so weiter spielen da eine Rolle, um dann letztendlich für ihn ein echtes Kundenerlebnis und einen Aha-Effekt und einen Kundennutzen dann auch letztendlich erlebbar zu machen.
Aber das fängt natürlich ehrlicherweise, bis ich den Weg dahin gegangen bin, muss es ja tatsächlich, das vorhin schon mal erwähnt, muss ich erstmal Klick machen. Ich muss ja verstehen auf Führungsebene, weil das ist auch meine Erfahrung tatsächlich gerade bei Regionalbanken hängt es dann doch sehr stark daran, welche Initiative von oben mitgebracht wird. Ne? Also habe ich jetzt da oben einen Verwaltungsmodus oder habe ich einen nach vorne gehen Modus?
Gestaltungsmodus.
Genau, ein Gestaltungsmodus, tatsächlich ein großer Unterschied. Ja. Von daher einfach mal die Frage, was würdest du sagen, was gehört jetzt, ich sag mal, vorne mit auf die Agenda von einem Vorstand, der in den Gestaltungsmodus rein möchte?
Also du hast völlig recht, ich sehe das auch so, sage ich mal, eigentlich nur die eigene Fantasie des Managementteams oder des Führungsteams, sage ich mal, begrenzt eigentlich die Möglichkeiten, weil wir eben so fantastische Möglichkeiten auch technologischer Art, organisatorischer Art haben. Und nochmal, die Banken sind jetzt im Moment auch in einer finanziell guten Situation. Es wurde gutes Geld verdient die letzten Jahre, Kapital wurde aufgebaut. Also man kann auch investieren von der Seite sind gerade die Verbünde, an die ich jetzt denke, sage ich mal, ja kerngesunde Marktteilnehmer, zumindest mal mit der nationalen Perspektive, ganz, ganz starke Player im Markt repräsentieren, 80% des Geschäftes. Also da in Selbstmitleid zu verfallen, wäre sicherlich falsch ein Stück weit. Was braucht's? ich plädiere immer dafür, sich nochmal der Kraft des normativen Rahmens ein Stück weit auch bewusst zu werden an der Stelle. Vielleicht tatsächlich auch nochmal bewusst zu werden, warum braucht es das eigentlich? Was ist eigentlich die Besonderheit? Ich habe natürlich mit der langjährigen Erfahrung in einer Kreditgenossenschaft sehr, sehr stark diesen Investitionshut aufgehabt, also letztendlich den Finanzierungshut aufgehabt, aber auch sehr stark diesen Netzwerkhut aufgehabt. Das heißt, selbst wenn Dinge innerhalb einer Bankorganisation, aus welchem Grund, weil nicht bankable oder wie auch immer, nicht abgebildet werden können, dann kann ich halt über diesen Netzwerkeffekt und über dieses Aufbauen, Beleben und Gestalten von Netzwerken, das können regionale Netzwerke sein, das können aber auch funktionale Netzwerke sein. Ich erinnere mich an unsere Netzwerke in die Private Equity Welt beispielsweise, wo wir gesagt haben, das sind halt Finanzierungsarten, dazu braucht es Eigenkapital. Eigenkapital ist für eine Bank ziemlich schwierig, ne? Wir sind Fremdkapitalgeber, also brauche ich funktionale Netzwerke, die im Prinzip Kundennutzen stiften können, wenn es diesen Bedarf gibt oder Mezzaninstrukturen geben kann. Und von der Seite ist die Klarheit tatsächlich in einem Leitbild, was auch differenziert, wo man sagt, das ist jetzt kein Leitbild, das passt bei 500 Banken gleichzeitig an der Stelle. Aber diese Arbeit sich zu machen, diese Auseinandersetzung mit dem eigenen Why, das Bewusstwerden, was für Stärken habe ich auch an der Stelle, mit welchen Stärken kann ich auch wuchern, kann ich mich differenzieren. Und man muss ganz klar sagen, weil viele Banken das nicht machen, ist es auch dort wieder relativ leicht, out zu performen. Nee, okay. Allein durch das Tun, durch die Aktivität, durch die Energie selber, durch diesen Zusammenhalt, durch das Commitment, was ich auch schaffen kann, innerhalb einer Organisation, Kräfte freizusetzen, wo sich wirklich dann andere, die das eben irgendwie so als Alltagsgeschäft so vor sich hin plätschern lassen, wirklich wundern. Und man hat relativ schnell einen USP und eine sehr, sehr starke Wahrnehmung, wo man sagt, die hinterlassen echt Spuren in der Region oder in ihrer Kundschaft oder in ihrer Mitgliedschaft, wenn man jetzt auf die Genossen abzielt.
Ja, was ich tatsächlich in dem Kontext häufig sehe, also ich begleite ja auch gerade im letzten Quartal immer wieder auch Banken in diesen Strategierunden, die ja dann durchgeführt werden zur Planung des nächsten Jahres, und da werden auch die verschiedensten Themen ja diskutiert. Häufig verhängt das Ganze immer so ein bisschen so im Klein-Klein des Alltäglichen. Ne? Da wird dann wenig über Strategie wirklich nachgedacht. Und die einzige Dimension, die dann gefühlt strategisch überhaupt mal reinkommt, weil du gerade gesagt hast, organisationeller Zusammenhalt und alles, was dazu gehört, ist dann teilweise schlicht und ergreifend das Thema Fusion. Da wird dann auf strategischer Ebene gesagt, ach komm, dann, wenn wir selber keine Ideen haben, dann holen wir halt, gehen wir halt mit jemand anderem zusammen. Das birgt natürlich auch so ein bisschen seine Tücken. Jetzt ist natürlich auch das in den letzten Jahren immer wieder mal rauf, mal runter, gibt so Wellen. Was würdest du sagen, in so einer strategischen Perspektive, wenn ich mir darüber jetzt Gedanken mache, zu sagen, löst mir eine Fusion im Zweifelsfall meine Probleme, oder wann macht das überhaupt Sinn?
Gut, Fusion ist ja auch kein neues Phänomen. Ich hatte die Zahl gesagt, wie stark sich die Anzahl der Banken eben auch, wenn ich auf die Geno oder die Sparkassengruppe etwa in meinem Berufsleben halbiert. Genos, ich glaube, über 60-70% die Anzahl zurückgegangen. Also das ist auch kein neues Phänomen. Und die Gründe, warum man fusioniert, sind natürlich vielfältig. Die können wirtschaftlicher Art sein, sie können krisenbedingter Art sein, dass ein Institut größere Ausfälle hat, möglicherweise die Risikotragfähigkeit nicht mehr gegeben ist an der Stelle. Sie können heute, sage ich mal, sehr stark, wird oft angeführt, regulatorischer Art sein, weil du einfach Experten brauchst. Das skaliert halt bei kleineren Volumina schlecht. Das heißt, du baust erhebliche Fixkosten auf, ohne dass das sozusagen übers Geschäftsvolumen skalieren kann. Kampf um die Talente ist jetzt heute ein großes Thema an der Stelle, wobei, da sage ich mal, naja, im mittelständischen Banking sollten eigentlich Vorstände und Führungskräfte tatsächlich Talentmagneten sein. Also das ist jetzt allein für sich genommen auch keine Frage der Größe, ob man mit 1000 Mitarbeitern attraktiver ist als mit 300. Keine Ahnung. Also ich glaube, das kommt ein bisschen auf die anderen Personen an. Am Ende sind das aber alles Gründe, die kommen auch wiederum aus der Organisation. Es sind eigentlich organisationelle Herausforderungen, weniger Kundendinge. Fusion macht dann, sage ich mal, Sinn, wenn man sagt, durch eine größere Einheit, durch die Möglichkeit, sage ich mal, auch vielleicht gewisse Abteilungen auszuprägen, überhaupt zu besetzen an der Stelle, kann ich auch neue Kundensegmente oder andere Kundenbereiche, Kundennutzen auch ein Stück weit schaffen an der Stelle. Und da gibt es ohne Zweifel, sage ich mal, in einigen Segmenten einfach Mindestgrößen, die sinnvoll sind. Ich konnte erst in der letzten Phase meines Berufslebens mir beispielsweise eine eigene Unternehmensentwicklung mit zweistelliger Anzahl von qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit denen zusammenarbeiten. Das habe ich mehr oder weniger ein ganzes Berufsleben davor vermisst, weil die Einheit einfach zu klein war. Und mit ein, zwei People brauchst du es nicht anfangen, sondern am Ende müsstest du hier schon auch attraktiv gute Leute haben, die das halt so können. Oder wir haben Segmente ausgebildet, ist Offenburg für bekannt, sag ich mal, wir haben ja eine eigene Unternehmensgruppe neben der Bank noch geführt, die Zahlungsverkehr Zahlungsverkehr im großen Stil gemacht haben, also als eigenständiger Acquirer agiert haben an der Stelle. Das macht man nicht sozusagen mit einer 50-köpfigen Regionalbank an der Stelle, sondern da braucht es einfach organisationelle Voraussetzungen, ne? Kritische Infrastruktur, IT-Systeme, die aufgebaut werden müssen, und das bedingt halt einfach eine gewisse Mindestgröße. Und dann habe ich aber einen marktorientierten, einen kundenorientierten Anlass, und dann macht möglicherweise auch Strukturveränderung Sinn. Also diese Struktur folgt eigentlich der Strategie, die Strategie wieder dem normativen Rahmen, dem Why, warum braucht es das jetzt eigentlich an der Stelle? Und das Ganze muss natürlich abgesaved werden über eine gute Kultur des Commitments, ne? Eine starke innere Kraft, die im Prinzip auch diese Veränderung und diese Transformationsschritte geht, um am Ende die, ja, ich sag mal, vereinbarten ambitiösen oder sehr ambitiösen Ziele dann auch umsetzen zu können. Also erhebliches Wachstum über den Markt hinaus dann auch als Erfolg für die eigene Organisation verbuchen zu können.
Wenn ich das Ganze jetzt also mal so ein bisschen unter einen Rahmen stelle und zusammenfasse, dann würde ich jetzt rauslesen, ist vor allem das Thema Kundenzentrierung und zu verstehen, was braucht ein Kunde eigentlich so, und das übergreifende Momentum dahinter. Also wenn ich verstehe, was die Kunden brauchen, dann weiß ich, was für eine Organisationsstruktur brauche ich, um das bearbeiten zu können, was für eine kritische Größe brauche ich, wie kann ich aus Risiken Chancen machen. Das kommt ja immer daraus. Eine Chance ist ja immer da, wenn ich einen wirklichen Kundenbedarf habe, den ich auch bedienen kann. Von daher ist das, glaube ich, schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dabei. Und was meine Frage jetzt nochmal wäre, wirklich zum Schluss, was wären so aus deiner Sicht so die ein, zwei wichtigsten Sachen, die du gerne den Zuhörern nochmal mit auf den Weg geben würdest, würde ich sagen, wenn wir uns jetzt morgen anfangen, darüber nachzudenken, was wäre das?
Gut, das Ganze beginnt tatsächlich bei dem Thema, sich nochmal über den normativen Rahmen klarzumachen. Was ist eigentlich unser Auftrag? Warum braucht es die Organisation Bank, Volksbank, Sparkasse auf der einen Seite? Und wenn man sich klar macht, dass es grundsätzlich erstmal um die Transformation von Wirtschaft und auch Gesellschaft geht, dann sage ich mal, ist sozusagen der Rahmen geschaffen, um dann auf der strategischen Ebene sich sehr klar zu werden, und wer sind denn jetzt die Kunden dabei? Und diese Kunden auch zu spezifizieren. Was ist eigentlich der relevante Markt aus meiner Sicht des Unternehmens an der Stelle, und diesen Markt dann danach abzuklopfen, was sind die Transformationsschritte, die durchführen. Und das ist eben bei einem Privatkunden mit möglicherweise dem Bedarf Wohnen, Familien ein ganz anderer wie im gewerblichen Segment. Und beim gewerblichen Segment ist es wieder ganz anders, sage ich mal, ob ich international expandiere. Und also diese Beschreibung und die Mühe, sich zu machen, genau herauszuarbeiten, was und wer ist der Kunde, wie tickt der, ne, in welchem soziokulturellen Rahmen steckt der, welche wirtschaftlichen Rahmenbedingungen haben und was sind seine Transformationsaufgaben. Es geht also nicht nur um die Transformation der Bank, es geht um die Transformationsherausforderungen, die der Kunde in seiner realen Welt hat. Das klarzumachen und das mit der Mannschaft tatsächlich auch in moderierten Verfahren, Syntegrationsverfahren zu einem Commitment und damit sozusagen zu einem normativen Rahmen für die Operationalisierung innerhalb der Bank dann auch aufzustellen. Das ist die Voraussetzung, sage ich mal, das mit einer positiven Energie auszustatten und mit Vertrauen auszustatten, sodass Menschen sich innerhalb dieses Rahmens selbstständig auch bewegen, selbstständig Entscheidungen treffen, selbstständig Vorschläge machen und das sozusagen nicht übers Organigramm in irgendeiner Form übertüncht wird oder dieses Stück Leben, was da in der Organisation ist, dann eingeschränkt ist. Das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Daraus ergeben sich dann schon eine ganze Menge an Folgeaktivitäten. Und letztendlich dann im Rahmen des Leaderships innerhalb der Führung auch immer wieder zu bestätigen, füllt diesen Rahmen aus. Also die Verantwortlichkeit innerhalb des gegebenen Rahmens dann auch abzufordern. Und nicht nur von den Führungskräften abzufordern, sondern jeder an seinem Platz hat die Aufgabe, Zukunft zu gestalten in seinen Skills, in seinem Wirkungsfeld an der Stelle. Und ich glaube, dann bekommt man insgesamt ein echt cooles Umfeld auch innerhalb einer Regionalbank wieder. Man bekommt neue Energie und bekommt eigentlich einen Optimismus, den es braucht, um am Ende des Tages ja auch unseren Wohlstand weiter zu halten, ne, wettbewerbsfähig zu sein und auch sinnvoll, schlicht und ergreifend in der Zeit des Arbeitens miteinander umzugehen und dort eine Sinnerfüllung auch für jeden Einzelnen zu finden.
Vielen Dank, Markus.
Sehr gerne.